Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Stell dir vor, du legst 400 Millionen Dollar auf den Tisch. Und zwar nicht für ein riesiges globales Immobilienimperium, auch nicht für eine Flotte von Privatjets oder so und auch nicht, um irgendein Tech-Startup zu übernehmen, sondern wirklich für ein einziges altes Stück Holz mit ein bisschen getrockneter Farbe drauf. Genau das ist nämlich passiert.
Ja, das ist eigentlich unvorstellbar.
Absolut. Und genau an diesem Punkt setzen wir heute an. Willkommen zu unserer heutigen Untersuchung, in der wir eine Welt betreten, in der die normalen Regeln der Schwerkraft und vor allem die der finanziellen Vernunft absolut keine Gültigkeit mehr zu haben scheinen. Wir blicken heute tief in diese wirklich elitäre, fast schon hermetisch abgeriegelte Welt des Kunstmarktes.
Genau. Und die Mission von unserer tiefgründigen Analyse heute ist es ja, dieses gigantische Rätsel zu knacken. Also wir wollen herausfinden, warum manche Kunstwerke zu den teuersten Kulturgütern der Menschheit überhaupt gehören. Und dabei eben Beträge erreichen, die, wie du sagst, schlichtweg absurd sind.
Weil wenn wir im Alltag so über den Wert von Dingen nachdenken, dann suchen wir ja irgendwie nach Logik, oder? Also ein Haus bietet Schutz. Gold wird in der Industrie gebraucht, das ist physisch rar, da gibt es einen greifbaren Gegenwert.
Materiellen Wert, ja.
Hast du dich jemals gefragt, warum jemand eine astronomische Summe für ein einziges Stück Leinwand mit etwas Farbe darauf bezahlt? Hier sprechen wir von über 400 Millionen Dollar für ein einziges Bild. Wie kann es überhaupt sein?
Also es ist ein Betrag, der das menschliche Vorstellungsvermögen wirklich völlig sprengt. Wenn wir solche astronomischen Summen hören, dann schaltet unser Gehirn oft einfach auf Durchzug.
Ja, total.
Weil die Zahl so extrem abstrakt wird. Aber genau da wird unsere Reise durch diese Quellen heute so richtig faszinierend. Wir betrachten hier nämlich nicht nur Pigmente oder Leinwand oder halt Holztafeln.
Nee, das wäre ja billig.
Genau. Der physische Materialwert von diesem 400 Millionen Dollar Gemälde liegt, wenn wir ehrlich sind, vielleicht bei ein paar hundert Dollar, wenn wir das Holz und die Chemie der Farbe zusammenrechnen.
Wahnsinn.
Der gesamte Rest von dieser unfassbaren Summe ist im Grunde genommen ein Konstrukt. Es ist reine Psychologie, ein kollektiver Glauben, also eine Übereinkunft über den Wert von Kultur, Geschichte und menschlichem Genie.
Okay, lass uns das mal auspacken. Da muss ich nämlich sofort einhaken und ehrlicherweise auch ein bisschen Zynismus anmelden.
Gerne.
Bevor wir uns gleich anschauen, welche Bilder konkret in diese Sphären aufsteigen, denn wir haben hier in den Quellen ja die absolute Top 5 der teuersten Kunstwerke vorliegen, müssen wir erstmal klären, wie dieser angebliche Wert überhaupt entsteht. Du sprichst von einem kollektiven Glauben.
Richtig.
Das klingt für mich fast schon nach einer Religion, oder? Nach unserem Geldsystem? Ist dieser Kunstmarkt im Grunde wie eine gigantische Fiat-Währung?
Das ist ein interessanter Vergleich.
Also ein System, in dem ein bedrucktes Stück Papier oder eben eine bemalte Leinwand nur deshalb so unfassbar wertvoll ist, weil eine zentrale Autorität behauptet, es sei wertvoll und alle anderen einfach nicken.
Das ist eine exzellente und wirklich sehr treffende Analogie. Ja, der Kunstmarkt funktioniert in vielerlei Hinsicht exakt wie ein Währungssystem, das auf reinem Vertrauen basiert.
Krass.
Und um das zu verstehen, müssen wir die Akteure dieses Marktes mal so ein bisschen sezieren. Auf der einen Seite haben wir diese extrem wohlhabenden Sammler. Wir sprechen hier von Menschen, für die Geld längst keinen limitierenden Faktor mehr darstellt.
Also die Multimilliardäre?
Genau. Die können sich alles Materielle auf dieser Welt kaufen. Alles. Was sie also suchen, ist etwas, das sich mit bloßem Geld eigentlich gar nicht greifen lässt.
Und was ist das?
Einzigartigkeit, Unsterblichkeit, Prestige und vor allem einen Platz in der Geschichtsschreibung.
Warte, Moment mal. Ein Platz in der Geschichtsschreibung. Das klingt für mich nach einem gigantischen, völlig überzogenen Ego-Trip.
Das ist es auch zu einem großen Teil.
Aber warum investieren Sammler genau in diese Kulturgüter und nicht einfach in noch mehr Gold oder Immobilien? Ich meine, Warum nennen wir das überhaupt kulturelles Erbe, wenn diese Kunstwerke letztlich von Milliardären gekauft werden und dann oft genug in irgendwelchen abgedunkelten Zollfreilagern in Genf oder auf Megajachten verschwinden?
Ja, das ist das große Paradoxon.
Wie kann das Kultur sein, wenn niemand es mehr sieht? Ist das nicht einfach nur eine elitäre Machtdemonstration oder vielleicht sogar ein bisschen intellektuelle Geldwäsche?
Also die Machtdemonstration ist definitiv ein zentraler Treiber, da hast du völlig recht. Das Ego spielt eine gewaltige Rolle auf diesem Level. Aber lass uns das mal psychologisch betrachten. Wenn ein Immobilientycoon einen Wolkenkratzer in Manhattan kauft, dann ist das ein Statement wirtschaftlicher Macht, klar.
Logisch.
Aber ein Wolkenkratzer ist austauschbar. Ein Goldbarren ist exakt wie der andere Goldbarren. Ein Meisterwerk der Kunst hingegen ist absolut singulär.
Es gibt es nur einmal.
Genau. Es existiert exakt ein einziges Mal in diesem ganzen Universum. Wenn du ein solches Werk kaufst, kaufst du nicht nur ein Objekt, du kaufst eine historische Aura. Du wirst quasi zum Wächter über ein Stück Menschheitsgeschichte.
Auch wenn es im Tresor liegt?
Richtig. Selbst wenn das Bild im Tresor liegt, weiß die gesamte Kunstwelt, die gesamte intellektuelle Elite, dass du der Besitzer bist. Du signalisierst der Welt sozusagen, ich habe nicht nur das Geld, sondern auch den ultimativen, unanfechtbaren Geschmack.
Verstehe.
Du hängst deinen eigenen Namen in den Geschichtsbüchern direkt neben denen des genialen Künstlers. Und dieser Status ist diesen Sammlern eben hunderte Millionen wert.
Okay, das erklärt zumindest mal das unersättliche Verlangen der Käufer. Aber das Verlangen allein macht ja noch keinen Preis, oder? Wie wird aus diesem Ego-Wunsch eine konkrete, absurde Zahl? Hier kommen doch dann sicher die Auktionen ins Spiel.
Ganz genau. Die Auktionshäuser sind der Katalysator.
Weil, wenn ich mir das vorstelle, ist so eine Kunstauktion bei Sotheby's oder Christie's ja kein normaler Marktplatz, wo man feilscht, sondern eher ein psychologisches Schlachtfeld.
Absolut. Eine Auktion in diesen extremen Sphären ist brillantes, hochgradig manipuliertes psychologisches Theater. Du hast da zwei oder mehr extrem ehrgeizige, extrem reiche Individuen, die es einfach gewohnt sind, in ihrem Leben immer zu gewinnen.
Die hören nicht gerne Nein.
Genau. Und plötzlich wollen beide exakt dasselbe Objekt, das es eben nur ein einziges Mal gibt. Der Preis, der da am Ende aufgerufen wird, der hat dann längst nichts mehr mit dem Bild an sich zu tun.
Sondern?
Der Preis wird durch ihr kollidierendes Ego, durch den puren Siegeswillen in die Höhe getrieben. Und hier schließt sich auch der Kreis zu deiner Analogie mit der Fiat-Währung von vorhin.
Ah, okay.
Wenn der Sammler und die Auktion der Markt sind, wer ist dann die Zentralbank, die den Wert der Währung legitimiert? Das sind die Museen und die etablierte Kunstgeschichte.
Das musst du mir genauer erklären. Die Museen sind die Zentralbanken?
Weil sie bestimmen, wer überhaupt wichtig genug ist, um an diesen Auktionen teilzunehmen.
Exakt. Museen kuratieren unsere Geschichte. Sie definieren den Kanon. Sie entscheiden, welche Künstler Epochen geprägt haben und welche vergessen werden.
Okay. Wenn das Werk eines Künstlers im Louvre, im MoMA in New York oder in der Tate Modern hängt, dann ist sein Platz in der Kunstgeschichte offiziell besiegelt. Das gibt diesen extrem wohlhabenden Sammlern die absolute Sicherheit, dass ihr Investment keine kurzfristige Modeerscheinung ist.
Das heißt, die Institutionen machen die Vorarbeit?
Genau. Die Kunstgeschichte schreibt den Mythos. Die Museen stellen ihn aus und edeln ihn sozusagen. Und die Sammler und Auktionshäuser monetarisieren diesen Mythos dann bis ins Unermessliche. Es ist ein perfekt geschlossenes Ökosystem.
Okay, dieser Mechanismus ist wirklich faszinierend und ehrlicherweise auch ein bisschen erschreckend zugleich. Das erklärt uns wunderschön die Theorie dahinter, also das Wie und Warum. Aber lass uns das jetzt mal in der Praxis ansehen.
Gerne.
Was passiert, wenn dieses geschlossene Ökosystem aus Sammlern, Museen, unbegrenztem Kapital und jahrhundertelanger Kunstgeschichte auf ein konkretes Objekt trifft? Wie manifestiert sich diese Obsession für das Singuläre? Das bringt uns nämlich zu der Liste in unserem heutigen Material.
Zu den absoluten Spitzenreitern.
Genau. Die Top 5 der teuersten Kunstwerke der Welt. Und wir fangen direkt mit dem unangefochtenen Giganten an. Dem ultimativen Test dieses Marktes.
Dem Werk, das du ganz zu Beginn schon erwähnt hast.
Richtig. Der 400 Millionen Dollar Schlag ins Gesicht. Es ist der Salvator Mundi. Gemalt von Leonardo da Vinci. Ein Porträt von Jesus Christus, der die rechte Hand zum Segen erhebt und in der linken Hand eine durchsichtige Kristallkugel hält.
Ein wirklich beeindruckendes Motiv.
Aber 400 Millionen. Ich meine, das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt mancher kleiner Nationen. Wie rechtfertigt dieses Ökosystem diesen spezifischen Preis für dieses spezifische Renaissance-Gemälde?
Der Salvator Mundi ist eigentlich das perfekte Fallbeispiel für die absolute kompromisslose Verknappung. Leonardo da Vinci ist vielleicht das größte Universalgenie, das die westliche Welt hier hervorgebracht hat.
Da sind sich eigentlich alle einig.
Ja. Aber sein erhaltenes malerisches Werk ist extrem winzig. Es gibt weltweit nur noch eine Handvoll Gemälde, die ihm wirklich zugeschrieben werden. Und fast alle davon hängen fest in staatlichen Sammlungen oder den größten Museen der Welt.
Die werden nie wieder verkauft.
Eben. Die Mona Lisa wird niemals verkauft werden. Das letzte Abendmahl wird niemals verkauft werden. Die bloße Möglichkeit, also die mikroskopische Chance, dass ein Privatier einen echten Leonardo erwerben könnte, ist ein absolutes Jahrhundertereignis.
Wahnsinn.
Der Markt hat hier also nicht nur ein Bild bepreist, sondern die Illusion, sich ein Stück von Leonardos unsterblicher Seele kaufen zu können.
Aber hier wird es doch erst so richtig verrückt. Und das ist der Punkt, an dem ich wirklich aussteige. Wenn wir uns die Details in den Quellen anschauen, hat die ganze Faszination um diesen Salvator Mundi einen massiven, klaffenden Haken.
Oh ja.
Die Frage der Echtheit. War es überhaupt Leonardo, der diesen Pinselstrich gesetzt hat? Oder waren es seine Schüler in der Werkstatt? Ist es ein stark übermaltes Wrack? Oder ist es am Ende vielleicht sogar eine komplette Fälschung? Es gibt da diesen faszinierenden Heidelberger Kunsthistoriker Professor Dr. Henry Caesor, der genau dieses Spannungsfeld erforscht.
Richtig. Und seine Arbeit ist absolut fundamental, um die Fragilität von diesem ganzen Markt zu verstehen.
Der Kunstvermittler Michael Nolte, der sich unter dem Namen Mino intensiv mit solchen Themen beschäftigt, hat das auch mal fantastisch auf den Punkt gebracht. Und zwar in einer Ausgabe seines Formats Leckerkunst, in Folge 71, um genau zu sein.
Sehr zu empfehlen, ja.
Er beleuchtet dort genau diese Problematik, die auch Caesor erforscht. Also wie erkennen wir in der Kunstgeschichte überhaupt noch, was Original und was Fälschung ist. Und das führt mich zu meiner großen Frage an dich. Hier wird's richtig interessant.
Schieß los.
Wenn dieser Wert von über 400 Millionen Dollar letztendlich fast nur an der abstrakten Frage hängt, ob Leonardo da Vinci vor über 500 Jahren physisch anwesend war und seine Hand bewegt hat, kaufen diese Leute dann überhaupt noch das Bild, das vor ihnen hängt? Oder kaufen die quasi ein Gespenst?
Sie kaufen definitiv die Aura. Und das ist das eigentliche Zentrum der Kunstbetrachtung in diesen extremen Preisklassen. Die materielle Substanz des Bildes tritt da fast völlig in den Hintergrund.
Echt?
Ja. Prof. Caesors Arbeit zeigt uns ja, wie extrem komplex die wissenschaftliche Zuschreibung heute ist. Da geht es um chemische Pigmentanalysen, um historische Dokumentenrecherche, um Röntgenaufnahmen, die Vorzeichnungen unter der Farbschicht überhaupt erst sichtbar machen.
Das ist ja wie CSI in der Kunst.
Absolut. Und die Debatte um den Salvator Mundi ist so legendär, weil das Bild im Laufe der Jahrhunderte massiv beschädigt und dann im 21. Jahrhundert extrem stark restauriert wurde.
Es wurde übermalt, oder?
Genau. Kritiker fragen völlig zu Recht, wie viel von dem, was wir da heute auf dem Holz sehen, ist überhaupt noch Leonardos Hand und wie viel ist die Hand des modernen Restaurators?
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir vor, wir würden morgen hundertprozentig zweifelsfrei beweisen, dass Leonardo das Bild nie berührt hat. Der materielle Zustand des Bildes würde sich in dieser Sekunde nicht um ein einziges Atom verändern.
Null.
Das Holz wäre dasselbe. Die chemische Zusammensetzung der Farbe wäre exakt dieselbe. Das Bild würde keinen Millimeter anders aussehen. Aber der Wert würde von 400 Millionen auf vielleicht ein paar tausend Dollar crashen.
Ganz genau. Und das beweist deine Fiat-Geld-Theorie von vorhin. Der Markt bewertet eben nicht das physikalische Objekt. Er bewertet das Narrativ.
Die Geschichte.
Ja, die ununterbrochene historische Verbindung zwischen dem Genie und dem heutigen Besitzer. Bricht diese erzählte Linie ab, verpufft der Wert buchstäblich ins Nichts.
Es ist im Grunde kollektive Magie. Aber, und das ist echt wichtig, diese Magie beschränkt sich ja nicht nur auf die alte Renaissance und alte Meister. Und das ist der nächste logische Bruch in unserer Untersuchung heute.
Oh ja, jetzt wird's modern.
Genau. Wenn wir uns die restlichen vier Kunstwerke dieser unglaublichen Top-5-Liste ansehen, springen wir plötzlich aus dem 16. Jahrhundert direkt in die Moderne. Und das erfordert eine ganz neue Erklärung. Die Liste liest sich echt wie ein Who is Who der Kunstrevolution.
Das tut sie.
Neben dem Da Vinci haben wir da Interchange von Willem de Kooning. Wir haben The Card Players, also die Kartenspieler von Paul Cézanne. Dann Nafea Fa Aipopo von Paul Gauguin und schließlich Number 17A von Jackson Pollock.
Eine unglaublich kraftvolle Zusammenstellung. Und obwohl in unseren Unterlagen für diese vier speziellen Werke keine exakten Verkaufspreise gelistet sind, wissen wir, dass sie sich in derselben elitären, stratosphärischen Liga wie der Da Vinci bewegen.
Also auch als Teil dieser Top 5.
Genau. Und was hierbei wirklich bemerkenswert ist, ist die enorme philosophische Bandbreite, die diese Liste abdeckt. Es ist faszinierend, dass neben einem Renaissance-Maler wie Da Vinci plötzlich abstrakte Kunst auf derselben Stufe steht.
Das ist genau der Punkt, der mir echtes Kopfzerbrechen bereitet. Auf der einen Seite haben wir diesen hochdetaillierten Salvator Mundi. Ein Meisterwerk der präzisen Beobachtung, der Technik, der jahrzehntelangen Schulung des Auges.
Ja.
Und auf derselben elitären Stufe, im exakt selben exklusiven Club der teuersten Kulturgüter, die Menschen jemals gekauft haben, steht plötzlich Number 17A von Jackson Pollock.
Ein gewaltiger Kontrast.
Lass uns ehrlich sein, für ein ungeübtes Auge sieht das aus wie eine wilde, chaotische Farbexplosion. Mein innerer Zyniker schreit da sofort, das hätte ein Fünfjähriger mit einem Eimer Farbe auch hinbekommen.
Der Klassiker.
Wie kann das sein? Warum diktiert uns der Markt, was wir gesellschaftlich als wertvoll betrachten? Warum hat ein abstraktes Trupfbild denselben kulturellen und finanziellen Rang wie ein Porträt von Jesus aus der Renaissance?
Ich verstehe den Zynismus völlig. Das ist die klassische Reaktion auf moderne Kunst. Aber um das zu begreifen, müssen wir uns ansehen, was der Käufer hier eigentlich erwirbt. Bei Da Vinci kaufst du die Perfektion der Naturbeobachtung, wie du sagst.
Genau.
Aber wenn wir zu Cézanne und Gauguin springen, also den Postimpressionisten, dann sehen wir den Beginn eines gigantischen Erdbebens in der Kulturgeschichte.
Inwiefern?
Cézannes Kartenspiele sind nicht deshalb so extrem wertvoll, weil sie realistische Kartenspieler zeigen. Sie sind wertvoll, weil Cézanne hier anfing, die Regeln der Perspektive komplett zu brechen. Er hat aufgehört, einfach nur die Realität fotografisch abzubilden.
Ah, okay.
Er hat angefangen, die Welt in geometrische Formen zu zerlegen. Er hat den Weg für den Kubismus, für Picasso, für die gesamte moderne Kunst geebnet. Wenn du Cézanne kaufst, kaufst du den intellektuellen Urknall der Moderne.
Okay, also ich kaufe nicht das Motiv, ich kaufe den historischen Moment, in dem jemand die Spielregeln der gesamten Kunst verändert hat. Das leuchtet mir bei Cézanne noch ein. Aber was ist mit de Kooning und Pollock? Das ist doch nur noch Chaos, oder nicht?
Es mag vielleicht wie Chaos aussehen, aber es ist der Höhepunkt dieses Paradigmenwechsels. De Kooning und Pollock stehen für den abstrakten Expressionismus der Nachkriegszeit. Stell dir einfach mal die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg vor.
Alles lag in Trümmern.
Ganz genau. Europa lag in Trümmern. Die Menschheit hatte unglaubliche Grausamkeiten gesehen. Die traditionelle Kunst, also das Malen von schönen Landschaften oder realistischen Porträts, das reichte einfach nicht mehr aus, um diese Welt zu fassen.
Es war zu banal geworden.
Richtig. Die Künstler in Amerika sagten sich, wir malen nicht mehr, was wir außen sehen, wir malen, was wir im tiefsten Inneren fühlen. Pollock legte die Leinwand auf den Boden, tanzte fast darüber und ließ die Farbe direkt aus der Dose tropfen.
Action Painting nennt man das, glaube ich.
Exakt. Es ging um den physischen Akt des Malens, um ungefilterte, rohe Energie.
Also eine komplette Befreiung von allen bisherigen Regeln?
Genau. Es war eine echte intellektuelle Revolution. Pollock und de Kooning haben die Welt der Kunst radikal von Paris nach New York verschoben. Interchange und Number 17A sind nicht einfach nur bunte Flächen. Sie sind das visuelle Protokoll der absoluten Freiheit.
Krass.
Für einen Sammler repräsentieren diese Werke den Moment, in dem die Kunst sich komplett von der Realität emanzipiert hat. Die Einzigartigkeit liegt hier nicht mehr in der meisterhaften handwerklichen Nachahmung der Natur, wie bei Leonardo,
sondern worin?
In der radikalen Neuschöpfung von menschlichem Ausdruck. Der Sammler kauft sozusagen das Copyright an dieser Revolution. Und deshalb, weil es historische Wendepunkte sind, stellt die Kunstgeschichte und damit auch das Kapital einen Pollock auf exakt dieselbe Stufe wie einen Da Vinci.
Das ist tatsächlich ein gewaltiger Gedanke. Wenn ein Sammler heute vor einem Gauguin oder eben einem Pollock steht, dann sieht er nicht einfach nur ein hübsches Bild für sein Wohnzimmer. Er blickt auf einen philosophischen Ankerpunkt.
Richtig.
Er sieht ein physisches Dokument, das unwiderlegbar beweist, dass sich das menschliche Bewusstsein weiterentwickelt hat. Dass wir alte Regeln niederreißen und neue erschaffen können. Und für den exklusiven Besitz dieses Beweises ist diesem Ökosystem offensichtlich kein Preis zu hoch.
Das hast du schön zusammengefasst.
Es ist auf eine verdrehte Art und Weise fast schon poetisch, finde ich. In einer modernen Welt, in der alles massenproduziert wird, in der wir jede digitale Information millionenfach kopieren, liken und teilen können, ohne dass sie an Wert verliert, da suchen diese ultrareichen Individuen nach dem radikalen Gegenteil. Sie suchen nach dem einen unkopierbaren Original, nach dem Wahrhaftigen.
Das ist eine hervorragende Synthese. Wenn wir heute einen Schritt zurücktreten und all das betrachten, was wir aus den Quellen extrahiert haben, dann sehen wir eben kein Chaos, sondern ein hochgradig logisches System der Wertschöpfung.
Ein sehr teures System.
Allerdings, es ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus mehreren Kräften. Da ist zunächst die jahrzehntelange akademische Vorarbeit der Kunstgeschichte, die unermüdlich aussortiert, bewertet und den Kanon formt.
Die Basis von allem.
Dann sind da die Museen als die mächtigen Zentralbanken des kulturellen Vertrauens, die diese Entscheidungen für die Öffentlichkeit legitimieren. Da ist diese hochkomplexe wissenschaftliche Jagd nach der Authentizität, also die ständige Abgrenzung von der Fälschung, wie sie Professor Kesor so treffend analysiert, um die Aura des Werkes zu schützen.
Sonst bricht alles zusammen.
Genau. Und am Ende dieser langen Kette stehen dann die Auktionen als Katalysatoren und der unbedingte Wille von Sammlern, diesen immateriellen Wert von Kultur, Status und Geschichte in Dutzenden oder Hunderten von Millionen Dollar zu manifestieren. Was wir heute gesehen haben, ist nicht nur eine Liste teurer Objekte, es ist ein komplexes Ökosystem.
Es ist ein System, in dem abstrakte Überzeugungen buchstäblich in Gold aufgewogen werden. Und die Implikationen davon sind so vielschichtig, dass wir wahrscheinlich noch Stunden darüber debattieren könnten.
Ohne Zweifel.
Und genau deshalb ist es auch so enorm wichtig, dass Vermittler wie Michael Neute existieren. Ohne solche Brückenbauer bleibt diese elitäre, millionenschwere Welt für uns normale Betrachter völlig verschlossen und eigentlich auch unverständlich. Wenn jemand diese abstrakten Summen und die oft doch sehr sperrige Kunstgeschichte in greifbare, verständliche Narrative übersetzt, dann öffnet er für uns alle die Tür zu diesem Museum der Superlative.
Und diese Arbeit der Vermittlung ist nicht nur ein netter Bonus, sie ist essentiell für unsere Gesellschaft. Denn letztendlich gehört die Kunstgeschichte ja uns allen.
Schön gesagt.
Auch wenn die physischen Leinwände in den Hochsicherheitstresoren von Milliardären in Genf verschwinden, die philosophischen Ideen dahinter, die Revolutionen von Cézanne oder Pollock, die prägen unsere gesamte heutige Kultur.
Stimmt, das Design um uns herum alles.
Zu verstehen, warum ein Tropfbild millionenwert ist, zwingt uns, unsere eigenen alltäglichen Vorstellungen von Wert, Bedeutung und Status radikal zu hinterfragen. Es geht nicht nur um Kunst, es geht darum, was wir als Gesellschaft zutiefst wertschätzen.
Das ist der perfekte Schlusspunkt für unsere Kernanalyse heute. Wir haben tief in den Maschinenraum des Kunstmarktes geblickt. Wir haben gesehen, dass diese astronomischen Preise im Grunde eine meisterhaft orchestrierte kollektive Illusion sind. Ein gigantisches gesellschaftliches Konstrukt, angetrieben von Geschichte, von der unsichtbaren Aura des Künstlers, von endlosem Ego und dem Streben nach Unsterblichkeit.
So ist es.
Wir haben gelernt, dass ein Meisterwerk seinen unglaublichen Wert fast ausschließlich aus der tiefen Überzeugung zieht, dass es echt ist. Dass es diese eine magische, physische Brücke in die Vergangenheit darstellt.
Genau diese Brücke ist das Entscheidende.
Aber ich möchte dir, der uns heute bei dieser Untersuchung zugehört hat, ganz zum Schluss noch diesen einen wirklich provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der alles, was wir gerade besprochen haben, echt auf die Probe stellt.
Da bin ich gespannt.
Stell dir das mal ganz konkret vor. Du stehst morgen in einem der großen Museen dieser Welt, sagen wir im Louvre in Paris. Du stehst direkt vor einem weltberühmten, hunderte Millionen Dollar teuren Gemälde. Du betrachtest die Pinselstriche, du lässt die Farben auf dich wirken, du fühlst die Emotion des Künstlers, du bist zutiefst beeindruckt und wirklich berührt von der unglaublichen Schönheit dieses Werkes.
Ein magischer Moment.
Absolut. Und genau in diesem magischen Moment tritt der Museumsdirektor neben dich. Er beugt sich zu dir rüber und flüstert dir ins Ohr,
dass sie sich leider jahrzehntelang geirrt haben, dass dieses Bild ab sofort nicht mehr 400 Millionen, sondern vielleicht nur noch 40 Dollar wert ist, weil sich durch eine neue Untersuchung gerade zweifelsfrei herausgestellt hat, dass es eine meisterhafte, brillante Fälschung ist.
Das wäre der Albtraum des Marktes?
Wir haben heute gelernt, dass der Kunstmarkt Preise erschafft, die fast wie eine kollektive Illusion wirken, getrieben von Geschichte und Prestige. Aber frag dich das mal, würde das Bild für dich, für deine eigenen Augen, in genau diesem Moment wirklich schlechter aussehen? Hätte sich auch nur ein einziges Pigment auf der Leinwand verändert, nur weil das historische Narrativ plötzlich zerbrochen ist? Denk mal darüber nach.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.